NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Regierungserklärung in Sachsen. Weiter Streit um die Vorgänge in Chemnitz. CSU-Politiker Weber will Spitzenkandidat werden bei der Europawahl. Wir berichten und kommentieren. Und Tauwetter am Bosporus, Außenminister Maas in der Türkei. Das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Zunächst aber nach London. Jetzt sind sie also identifiziert. Scotland Yard hat die Namen der beiden Männer veröffentlicht, die im Verdacht stehen, in Salisbury den Anschlag mit einem Nervengift verübt zu haben. Die Opfer waren der ehemalige Doppelagent Skripal und seine Tochter. Beide aus Russland. Und von dort sollen auch die beiden Attentäter stammen. Imke Köhler über den Stand der Ermittlungen und die eher überschaubaren Aussichten, die Verdächtigen tatsächlich zu fassen.
Auf Fotos sind die Verdächtigen zu sehen. Alexander Petrov und Ruslan Boschirov sollen sie heißen. Zumindest sind das die Namen, mit denen sie eingereist sind. Scotland Yard hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass die Pässe gefälscht waren. Als sicher gilt, dass die beiden Männer russische Staatsbürger sind. Sie waren von Moskau aus gekommen, am 2. März in London gelandet und am 4. März zurückgeflogen. In ihrem Hotelzimmer wurden Spuren des Kampfstoffes Novichok gefunden. Und auch auf den Bildern von Überwachungskameras in Salisbury sind die beiden Männer zu erkennen. Jetzt werden sie mit europäischem Haftbefehl gesucht. Einen Auslieferungsantrag wird Großbritannien aber nicht stellen, denn da ist sich Premierministerin May sicher, Russland liefert nicht aus.
So as we found following the murder of Alexander Litvinenko.
Wie wir schon nach der Ermordung von Alexander Litvinenko festgestellt haben, wäre ein formeller Auslieferungsantrag nutzlos. Aber falls diese Männer jemals wieder außerhalb Russlands unterwegs sein sollten, werden wir jeden denkbaren Schritt unternehmen, um sie zu inhaftieren, eine Auslieferung zu erwirken und sie hier vor Gericht zu stellen.
Den Ermittlungsbehörden zufolge sind die beiden Tatverdächtigen Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Deshalb hat May auch in dieser Hinsicht Konsequenzen angekündigt. Sie will die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den GRU besser zu beobachten.
We're increasing our understanding of what the GRU is doing in our countries.
Wir weiten unsere Erkenntnisse aus, was der GRU in unseren Ländern tut und decken seine Methoden auf. Zusammen mit unseren befreundeten Staaten werden wir das ganze Instrumentarium der Sicherheitsbehörden einsetzen, um der Bedrohung durch den GRU zu begegnen.
We will deploy the full range of tools from across our national security apparatus in order to counter the threat posed by the GRU.
Für die Ermittler steht inzwischen aber fest, dass die Fälle von Sergej und Julia Skripal und die von Dawn Sturges und Charlie Rowley zusammenhängen. Sowohl die Untersuchungen von Scotland Yard als auch die der Organisation für das Verbot chemischer Waffen hätten ergeben, dass es sich um den gleichen Typ von Novichok handelt. Und so selten wie der Kampfstoff sei, könne man einen Zufall hier ausschließen, so die Ermittler. Dennoch, einen wesentlichen Unterschied gibt es zwischen den Opfern. Bei Sergej und Julia Skripal war es ein gezielter Mordversuch. Die beiden Briten, Dawn Sturges und Charlie Rowley, gelten dagegen als Zufallsopfer. Die 44-jährige Sturges, eine Mutter von drei Kindern, war am 8. Juli an der Vergiftung durch Novichok gestorben. Scotland Yard ist seit Monaten mit einem Großaufgebot im Einsatz. Allein von der Polizeieinheit zur Terrorabwehr haben 250 Mitarbeiter an diesem Fall gearbeitet. Unterstützt von Geheimdienstlern, Wissenschaftlern und hochspezialisierten Forensikern. Und es ist noch nicht vorbei. Die Polizei hat heute einen öffentlichen Aufruf gestartet.
Now I need to hear from the public.
Jetzt brauche ich die Mithilfe der Bürger. Deshalb bitte ich jeden, der Informationen über die Verdächtigen Alexander Petrov und Ruslan Boschirov hat, sich bei der Polizei zu melden.
Contact the police.
Es ist ganz sicher kein einfacher Antrittsbesuch. Bundesaußenminister Maas in der Türkei heute und morgen. Das bilaterale Verhältnis ist belastet. Die Türkei steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise und außerdem, nicht zu vergessen, droht gleich nebenan eine erneute Eskalation im Krieg in Syrien. Maas hat angekündigt, sich einzusetzen für die 7 Deutschen, die immer noch in der Türkei in Gefängnissen sitzen, aus politischen Gründen. Christian Buttgereit in Istanbul. Gibt es eine Chance, dass diese 7 freigelassen werden?
Also eine Freilassung, das erscheint im Moment doch sehr unwahrscheinlich. Allerdings pocht Maas darauf in seinen Gesprächen zur Stunde jetzt gerade mit Recep Tayyip Erdogan, dem Staatspräsidenten, dass es eine Lösung gibt, was diese 7 aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen anbelangt. Eine Lösung könnte beispielsweise in einem Einzelfall sein, dass man den Mann, der 73 Jahre alt ist und unter gesundheitlichen Problemen leidet, vom Gefängnis in einen Hausarrest überführt. Bei den anderen kann man vielleicht mal bewirken, dass es Anklageschriften gibt. Sie sitzen dort seit Monaten im Gefängnis ohne Anklage und dass Prozesse endlich losgehen. Dass also der türkische Rechtsstaat, auf den die türkische Regierung immer so viel Wert legt, dann tatsächlich auch mit seiner Arbeit beginnt und vielleicht tatsächlich diese Menschen dann in absehbarer Zeit vor Gericht gestellt werden und das vielleicht eben auch mit Freilassung endet. Ein schneller Erfolg dürfte Maas nicht unbedingt beschieden sein, auch wenn wir schon gesehen haben, dass politischer Druck auch bei diesem Rechtssystem durchaus etwas bewirken kann.
Druck könnte ja auch deshalb entstehen, weil die Türkei wirtschaftlich offenkundig in Not ist. Die Landeswährung Lira stürzt im Moment ab. Kann, soll und wird Deutschland helfen und will die Türkei das überhaupt?
Also Heiko Maas hat das vor seinem Abflug heute nochmal ganz klar gemacht. Es geht jetzt wohl nicht darum, hier mit dem Geldkoffer anzureisen.
Ich glaube nicht, dass es im Moment darum geht, über Hilfsmaßnahmen zu reden. Wir haben ein Interesse daran, dass es der Türkei auch wirtschaftlich gut geht. Dafür sind auch die Wirtschaften unserer beiden Länder viel zu eng miteinander verflochten.
Also diese Finanzspritzen, über die in Deutschland ja auch schon viel diskutiert wurde, sind von der Türkei auch nie eingefordert worden. Was die Türkei gerne hätte, wären mehr Investitionen von deutschen Unternehmen. Davon gibt es gut 7.000 in der Türkei und mit einigen Unternehmern wird sich auch Maas morgen früh treffen. Die machen zum Teil recht gute Geschäfte hier, profitieren in einigen Fällen eben auch von der sehr schwachen Lira, wenn sie eben exportieren und dafür Euro oder Dollar erhalten. Aber sie haben sich mit Investitionen sehr zurückgehalten seit dem gescheiterten Militärputsch vor 2 Jahren und der anschließenden Rechtsunsicherheit. Jetzt argumentiert die Türkei, wir sind jetzt wieder aus dem Ausnahmezustand raus. Hier können wieder Investitionen ins Land fließen und sie bittet die Bundesregierung auch dafür ein Stück weit zu werben, um auch die doch recht nervösen Märkte zu beruhigen.
Dieser Besuch von Außenminister Maas ist ja nur der erste in einer ganzen Serie deutsch-türkischer Begegnungen in den nächsten Wochen. Wie ist Ihr Eindruck? Stehen die Zeichen eher auf Entspannung oder bleibt das Verhältnis dauerhaft schwierig?
Also einfach wird es sicherlich auch nach diesem Besuch nicht, vor allen Dingen, weil Maas eben auf Menschenrechte pocht, auf eben Verbesserungen bei den politischen Gefangenen hier. Aber der Türkei ist ganz klar, dieser Besuch kann ein Wendepunkt sein, das Verhältnis wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Im türkischen Fernsehen wurde auch gerade von einem wichtigen Besuch aus Deutschland gesprochen. Heiko Maas bereitet ja auch den Boden dann für den Erdogan-Besuch in Berlin. Man geht aufeinander zu und die Türkei braucht angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise natürlich Partner, zumal man es sich mit den USA jetzt wahrscheinlich eher auf längere Sicht verdorben hat und andere Partner auch nicht unbedingt so attraktiv sind wie Europa. Jetzt besinnt man sich eben wieder auf Europa, auf eine engere Anbindung nach Deutschland und erhofft sich dadurch aber eben auch nicht nur wirtschaftliche Unterstützung, sondern auch beispielsweise die lang diskutierte Visafreiheit oder auch die Zollunion, deren Umsetzung vor einiger Zeit auf Eis gelegt worden war.
Christian Buttgereit, live aus Istanbul zum Besuch von Außenminister Maas. Dankeschön. Selten war eine Regierungserklärung so angebracht wie heute. Denn es gibt ja in der Tat einiges zu erklären zu den Vorgängen und Zuständen in Sachsen. Die Behinderung eines Fernsehteams in Dresden, die Ermordung eines Mannes auf einem Stadtfest in Chemnitz und die anschließenden ausländerfeindlichen Ausschreitungen. Über all das hat der Landtag in Sachsen debattiert, nach einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Kretschmer. Beate Dietze berichtet.
Nach einer Schweigeminute für den getöteten Daniel H. trat CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer ans Rednerpult. Sachsens Regierungschef warnte vor überheblichen Urteilen über die Menschen in Ostdeutschland. Die neuen Länder seien ein Seismograph für die Stimmung in Deutschland in den kommenden Jahren. Und Kretschmer forderte einen gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen Rechtsextremismus.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Und es ist klar, Der Kampf gegen den Rechtsextremismus muss aus der Mitte der Gesellschaft herausgeführt werden.
Der Regierungschef räumte auch ein, dass es bisher nicht gelungen sei, den Rechtsextremismus in seine Schranken zu weisen. Und Kretschmer kündigte einen Opferschutzbeauftragten bei der Landesregierung an. Ferner sollen Polizeidienststellen künftig besser auf Falschmeldungen reagieren können. Und Justiz sowie Innenminister sollen Konzepte für eine Null-Toleranz-Strategie und beschleunigte Strafverfahren erarbeiten. Hart rechnete der Regierungschef mit der AfD ab.
Wer sich gemeinsam bei einer Kundgebung in die erste Reihe stellt, mit Leuten, die über Ausländer als Gelumpe, Dreckzeug oder Viehzeug sprechen, der stellt sich ebenfalls außerhalb jeder Rechtsordnung. Das ist keine Alternative für Deutschland, sondern diese Partei will eine Alternative von Deutschland.
Die Opposition jenseits der AfD machte die regierende CDU für das Erstarken des Rechtsextremismus in Sachsen verantwortlich. Dieses Problem sei über Jahrzehnte verharmlost worden, kritisierte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt.
Sie sind nur dann aktiv und offensiv gegen Rassismus, wenn Sie damit beim aktuellen Publikum punkten können. Ihr Kernproblem, Herr Ministerpräsident, ist Ihre Widersprüchlichkeit, mit der Sie ein typischer Vertreter der Sächsischen Union sind.
Dennoch bot die Linke der CDU, wie bereits nach den ausländerfeindlichen Krawallen in Heidenau, die Hand zum gemeinsamen Handeln an, über Parteigrenzen hinweg. Die AfD meldete sich unter lautstarken Protesten zu Wort. Fraktionschef Jörg Urban erklärte, der Staat sei längst in der Krise.
Es ist kein Zufall, dass die Bürger von Chemnitz jetzt als Nazis stigmatisiert werden. Wahlweise auch als Rassisten, Faschisten oder im Pauschalurteil für alle Demonstrierenden, gar der Unterstellung von Hetzjagden, Pogromen und Zusammenrottungen, zeigt sich die Repression des Staates. Es geht um die Kriminalisierung von Kritik am Regierungshandeln.
Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther ging direkt auf seine Vorredner Urban ein.
Wenn Sie hier mit Begriffen kommen wie Wut der Bürger, es ist bald zu spät, und dann von Galgenfrist sprechen, das ist eine Wortwahl. Das ist finsteres Sprech der 1930er Jahre. Unsäglich.
Der CDU warfen die Grünen vor, die Vorgänge in Chemnitz zu bagatellisieren. Nach der Tötung des 35-Jährigen in Chemnitz hatte es dort tagelang Demonstrationen und Aufmärsche rechter Gruppen gegeben. Es kam dabei auch zu Angriffen auf Ausländer und Journalisten.
Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome. Auch das hat Ministerpräsident Kretschmer in seiner Regierungserklärung gesagt und damit Widerspruch ausgelöst. Nicht nur im Landtag, sondern auch in Berlin, bis rauf zur Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat ja mittlerweile angekündigt, dass sie selbst nach Chemnitz fahren werde. Aus unserem Hauptstadtbüro Matthias Reiche.
Einen Termin für die Visite der Kanzlerin will Regierungssprecherin Ulrike Demmer noch nicht nennen. Offen lässt sie auch, ob die Initiative für den Besuch von der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig oder von Angela Merkel selbst ausging.
Die Kanzlerin stand und steht im Austausch mit dem Ministerpräsidenten und der Oberbürgermeisterin. Und dass es ein Interesse der Bundeskanzlerin an diesem Thema gibt, hat sie selber schon zum Ausdruck gebracht. Und jetzt hat man eben auch die Terminplanung in Angriff genommen.
Bereits in ihrer Regierungserklärung vergangenen März hatte die Bundeskanzlerin den Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland zum Ziel ihrer vierten Amtszeit erklärt. Die Ereignisse in Chemnitz hätten deshalb für sie höchste Priorität, sagt Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die allerdings über die konkreten Besuchspläne oder die Erwartungen der Bundeskanzlerin nicht sprechen will.
Ich möchte jetzt hier nicht über Erwartungen sprechen. Also ist doch klar, dass es ein wichtiges Thema ist und das beschäftigt uns alle und eben nicht nur an diesem Wochenende und am nächsten Wochenende, sondern das ist ja etwas, was uns auch noch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigt und beschäftigen sollte.
Gleichzeitig geht der Streit um die Bewertung der Ereignisse in Chemnitz weiter, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden mitteilte, dass die bisherige Auswertung der Videos keine Anhaltspunkte brachte, dass es zu Hetzjagden gekommen sei, fordert AfD-Chef Jörg Meuthen eine Entschuldigung der Bundeskanzlerin und die Entlassung ihres Regierungssprechers Steffen Seibert. Angela Merkel dazu.
Meine Reaktion ist, dass wir dort Bilder gesehen haben, die sehr klar Hass und damit auch Verfolgung von unschuldigen Menschen deutlich gemacht haben. Von denen muss man sich distanzieren. Das hat Herr Seibert gemacht, das tue ich, das habe ich auch schon getan. Und damit ist alles gesagt.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte in seiner Regierungserklärung klargestellt, dass es in Chemnitz keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome gab. Es dürften auch nicht diejenigen Menschen an den Pranger gestellt werden, die aus Wut über das Tötungsdelikt in Chemnitz auf die Straße gegangen seien. Gleichzeitig rief Kretschmer dazu auf, rechtsextremistische Tendenzen mit aller Kraft zu bekämpfen.
Matthias Reiche berichtete. Zumindest in der Diagnose sind sich alle einig. Erstens, es fehlt in Deutschland an Wohnraum, besonders an bezahlbarem. Und zweitens, die Mietpreisbremse ändert daran nichts, zumindest in ihrer bisherigen Form. Deshalb hat das Bundeskabinett heute eine Reform beschlossen. Die Ziele: mehr Informationsrechte für Mieter und Obergrenzen bei Mieterhöhungen. Die Einzelheiten dazu von Andrea Müller.
Die Große Koalition schärft nach. Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD hat dem Koalitionspartner Union nun doch ein paar Punkte abgerungen, mit denen ihr Vorgänger Heiko Maas gescheitert war. Mieten und Wohnen sei die große soziale Frage unserer Zeit, sagt Barley.
Wohnungen dürfen keine Spekulationsobjekte sein. Das Grundgesetz sagt Eigentum verpflichtet. Und deswegen braucht auch gerade der Wohnraum einen besonderen Schutz.
Und deshalb sollen die Mieter künftig mehr Rechte bekommen, damit die Mietpreisbremse auch funktioniert. Heißt konkret, wenn Vermieter mehr verlangen als 10% über der ortsüblichen Miete, dann müssen sie das vor Abschluss des Vertrages begründen. Das bedeutet auch, sie müssen offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat.
Damit geben wir den Mieterinnen und Mietern wirklich ein praktikables Werkzeug in die Hand, denn sie können die Miete reduzieren, ohne dafür vor Gericht ziehen zu müssen. Und sie können eben auch deutlich besser als früher erkennen, ob es sich um eine überhöhte Miete handelt oder nicht.
Mehr Schutz soll es künftig auch beim Thema Modernisierung geben. Justizministerin Barley will Vermieter stoppen, die Mieter rausmobben oder per Baumaßnahmen vergraulen.
Wer Mieterinnen und Mieter drangsaliert, zum Beispiel indem man den Strom immer wieder abstellt oder das Grundstück aufreißt und so belässt oder Mauern vor den Fenstern hochzieht. Wer so etwas tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro belegt werden.
Bei den Modernisierungskosten können Mieter auf Schonung hoffen. 8% können künftig auf die Miete umgelegt werden. Bisher lag die Quote bei 11%. Immer noch zu viel, protestiert Karen Ley von der Linken.
Das bleibt weiterhin eine Einladung für internationale Finanzanleger, mit Mietwohnungen ihr Geld zu machen. Und deswegen ist es wirklich ein sehr enttäuschendes Ergebnis.
Das Gesetz sorgt nicht für niedrigere Mieten, sagen auch die Grünen. Fraktionschefin Göring-Eckardt fordert, die Mietpreisbremse auf 10 Jahre zu verlängern. Denn in vielen Städten laufe sie in 2 Jahren voraussichtlich aus.
Das ist die soziale Frage, um die es geht. Und trotzdem werden weiter Ausnahmen zugelassen. Trotzdem werden weiter sinnlose Modernisierungsmaßnahmen, die zu Mietsteigerungen führen, zugelassen. Wir akzeptieren das nicht als eine wirkliche Antwort auf die Probleme, die da sind.
Bei aller Unzufriedenheit bescheinigt der Mieterbund der SPD-Ministerin immerhin guten Willen. Mehr war wohl nicht drin, meint Geschäftsführer Ulrich Ruperts.
Wenn ein Koalitionspartner die Mietpreisbremse eigentlich gar nicht will, dann hat es der andere schwer, tatsächlich Verbesserungen durchzusetzen. Die sind aber dringend notwendig.
FDP und Verbände der Wohnungswirtschaft halten dagegen mehr Mieterschutz für eine Scheinlösung. Statt Investoren zu vertreiben, müsse sich die Regierung mit aller Kraft aufs Bauen konzentrieren.
Die Große Koalition verbessert den Mieterschutz. Das war aus Berlin ein Beitrag von Andrea Müller. Es war seit Tagen wahrlich kein Geheimnis mehr, aber nun ist es offiziell. Manfred Weber kandidiert. Der CSU-Politiker will Spitzenkandidat werden bei der Europawahl und, im Falle eines Wahlsiegs seiner konservativen EVP, Präsident der EU-Kommission als Nachfolger des Luxemburgers Jean-Claude Juncker. Bis dahin aber ist es noch ein langer Weg für den 46-Jährigen. Aus Brüssel meldet sich Astrid Korall.
Manfred Weber stand vor der Presse und lächelte, als er in Englisch das verkündete, was längst erwartet worden war. Nämlich, dass er der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei bei der Europawahl 2019 und nächster Präsident der EU-Kommission werden will.
I want to be EPP's top candidate for the elections of the European Parliament in 2019 and I want to become the next president of the European Commission.
Selbstbewusst trat der 46-jährige Niederbayer, der seit 4 Jahren die stärkste Fraktion im EU-Parlament anführt, auf.
Yes, I'm ready for it.
Er sei bereit für die Herausforderungen, die in Europa warten, und für einen Neuanfang, den Europa dringend brauche.
I believe that I can help to create a kickstart, a new beginning, probably a new era for Europe. This is so urgently needed, because we cannot go on like we are now.
Allerdings ist der Weg zum Kommissionschef weit. Erstmal muss die EVP ihn auf ihrem Parteitag im November tatsächlich zum Spitzenkandidaten küren. Und dann bräuchte Weber nach der Europawahl auch die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs und der Mehrheit des Europäischen Parlaments. Dort sitzt derzeit Jens Geier. Für den Chef der deutschen SPD-Abgeordneten ist klar, der Kandidat der stärksten Fraktion wird nicht automatisch Kommissionspräsident. Den Posten müsse der bekommen, der die meisten Abgeordneten hinter sich versammelt.
Und die müssen nicht notwendig nur aus einer Fraktion sein. Und deswegen ist es eine Aufgabe, jetzt über politische Inhalte zu diskutieren und welche Person denn wohl am geeignetsten sein wird und welche politische Idee am überzeugendsten ist, dafür eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu sammeln.
Und während Weber Unterstützung aus den eigenen Reihen von CSU-Chef Horst Seehofer, von Kanzlerin Merkel und einigen Regierungschefs bekommt, gibt es von anderen Politikern Kritik. Von der Europaabgeordneten der Grünen Ska Keller zum Beispiel. Weil Weber nämlich zur Politik von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, dessen Partei ebenfalls zur EVP gehört, schweigt. Ein Kommissionspräsident, sagt Keller, müsse sich aber für die Werte Europas einsetzen.
Da hat Manfred Weber gleich nächste Woche die Gelegenheit zu beweisen, wie er es denn hält mit den Werten Europas, mit den Rechten der Bürgerinnen und Bürger. Denn dort kommt dann der Bericht zu Ungarn des Europäischen Parlaments zur Abstimmung. Und da geht es genau um die Frage, wie hältst du es mit Orban?
Manfred Weber ist der Erste, der seine Kandidatur bekannt gab. Doch dass er der Einzige bleibt, ist unwahrscheinlich. Immer wieder werden in Brüssel die Namen von Michel Barnier, der für die EU die Brexit-Verhandlungen führt, und des ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten Alexander Stubb genannt. Mit Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und Franz Timmermans werden außerdem Kandidaten aus anderen Parteien als EU-Kommissionspräsident gehandelt. Doch anders als Weber halten sie sich alle noch bedeckt.
Zur Kandidatur von Manfred Weber auch der Kommentar im Echo des Tages von Andreas Meyer-Feist.
Nach einem Luxemburger ein Niederbayer an der Spitze der EU-Kommission mit einer ungewohnten Machtfülle. Er hätte das Vorschlagsrecht bei der EU-Gesetzgebung, er wäre Hüter der europäischen Verträge, er müsste aufpassen, dass alle Mitgliedstaaten EU-Recht einhalten. So könnte es kommen. Ein Kenner der Materie ist Manfred Weber jedenfalls und auch ein Kenner der neurosengeplagten politischen Psychologie in Brüssel. Krawall geht er aus dem Weg, um die Wogen dann am Ende doch wieder unauffällig zu glätten und die Vielfalt der EVP-vereinten europäischen Christdemokraten, Christsozialen und Volksparteien in Brüssel zusammenzuhalten, die von Merkel bis Orban reicht. Sollte ihn die EVP auf den Schild heben, dann hätte das Signalwirkung für die Parteienfamilie. Es geht um den Zusammenhalt, nicht unbedingt darum, jemanden aufzustellen, der Regierungserfahrung hat wie bisher. Weber müsste sich im Wahlkampf vor allem um das Thema Migration kümmern. Und zwar so, dass sich alle EVP-Flügel zumindest einigermaßen wiedererkennen. Entscheidend ist dann der Ausgang der Europawahl. Sollte die EVP mit ihm zumindest das Ergebnis erreichen, was sie beim letzten Mal hatte, wäre das schon ein Erfolg. Aber noch keine Garantie für den EU-Chefposten. Dass Weber auch bei Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen gut gelitten ist, dürfte es dann aber einfacher machen, die nötigen Stimmen zu bekommen. Weber wäre dann wohl ein unauffälliger, ausgleichender EU-Kommissionschef, anders als der politische Kämpfer Jean-Claude Juncker, der die Nerven der Regierungschefs oft strapaziert hat und von Anfang an umstritten war. Wer Juncker nachfolgt, muss Junckers unvollendetes Erbe antreten. Die Brexit-Folgen, die Migration, das Auseinanderdriften Europas. Der Drang, lieber auf die eigenen Regierungen zu schauen als auf die EU, wird nicht kleiner werden. Ein attraktives Amt sieht anders aus. Leicht kann es passieren, dass die EU im nächsten Jahr ohne Haushalt dasteht, ohne längerfristige Finanzplanung, weil sich die Mitgliedstaaten hoffnungslos zerstreiten. Leicht könnte dann auch eine Euro-Union entstehen, bei der nicht mehr alle mitmachen. Diese Probleme könnten dann vor dem deutschen EU-Vorsitz 2020 abgeladen werden. Die Aufräumarbeiten würden dann einem Niederbayern zufallen, der sich mit Abstand zu Berlin auch als europäischer Regionalist präsentieren könnte. Die Chancen stehen nicht schlecht für Manfred Weber, zumal Deutschland wohl kaum Aussicht auf den Posten des EZB-Chefs hat. Und sich die anderen Parteien im EU-Parlament schwer damit tun, einen eigenen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen. Oder eine Gegenkandidatin, wie die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Dänin hätte wohl auch viel Unterstützung in der EVP. Überraschungen dürfte es wohl noch einige geben.
Ein Kommentar von Andreas Meyer-Feist im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dieses Buch wird ein Riesenerfolg. Das steht jetzt schon fest, obwohl es erst nächste Woche erscheint. Denn Washington steht bereits Kopf, kaum dass erste Auszüge vorliegen. Angst, Trump im Weißen Haus, heißt der Titel. Und geschrieben hat ihn kein Geringerer als Bob Woodward, der legendäre Enthüllungsjournalist, der einst den Watergate-Skandal ans Licht brachte und damit den Sturz von Präsident Nixon auslöste. So weit ist es mit Trump noch nicht, aber was jetzt herauskommt über den täglichen Wahnsinn im Weißen Haus, ist in der Tat besorgniserregend. Mehr dazu von Arthur Landwehr.
Das Weiße Haus hat die große PR-Maschine angeworfen. Wer immer als Zeuge der Verteidigung dienen kann, tritt in den Fernsehsendern als Interviewpartner auf. Das Ziel ist das gleiche wie bei früheren Enthüllungsbüchern, Bob Woodwards Buch Angst, Trump im Weißen Haus unglaubwürdig zu machen oder zumindest als kalten Kaffee abzutun. So zum Beispiel der frühere Trump-Berater Paul Rudder.
We've seen this book before. It's called Michael Wolff's Fast and Fury. Some different characters making the same allegations.
Das Buch haben wir doch schon gesehen. Es ist Michael Wolff's Fire and Fury, das die gleichen Leute zitiert und die gleichen Vorwürfe macht. Und Donald Trump selbst twittert, dass dieses Buch nichts als erfunden sei. Das Ziel zunächst auf Trumps Wähler und die republikanische Klientel, auf die Trump und die Partei bei den Kongresswahlen im November angewiesen sind. Im politischen Amerika, das weiß man genau, zieht das nicht. Auch wenn bisher kaum jemand das Buch gelesen hat und nur Auszüge bekannt sind, ist es eben ein Buch von Bob Woodward. Und das macht es anders.
It is a coherent narrative.
Dies hier ist ein schlüssiges Narrativ, bei dem man beginnt, aha zu sagen. Und wer Bob Woodwards Werk am besten kennt, sind die Republikaner im Kongress. Dies sagt Carl Bernstein. Er hatte gemeinsam mit Bob Woodward den Watergate-Skandal aufgedeckt, der Präsident Richard Nixon zu Fall brachte. Der 75-Jährige gilt noch immer als einer der besten Reporter des Landes, höchst sorgfältig, bestens vernetzt und absolut unbestechlich. Und das macht es so schwer, Zitate von Mitarbeitern oder Beurteilungen des Regierungsstils unglaubwürdig zu machen.
Look, he may have hundreds of hours of tapes, but I think most of those probably come from some disgruntled former employees. It's a lot of anonymous sources.
Klar, er habe hunderte Stunden Aufnahmen, aber die kämen von verbitterten ehemaligen Mitarbeitern und anonymen Quellen, sagt Sarah Huckabee Sanders, die Regierungssprecherin. Gleichwohl, dass ein Mitarbeiter tatsächlich Dokumente von Trumps Schreibtisch gestohlen hat, um nach seiner Auffassung ein Unglück zu verhindern, scheint bestätigt. Dass Minister den Präsidenten als dumm bezeichnet haben, dementieren diese, aber andere Quellen bestätigen es. Das wiederum gibt anderen beschriebenen Szenen Glaubwürdigkeit, so zum Beispiel ein Probeverhör mit Trump, das er nicht durchsteht.
The American people wanted something different. He manages in a different style, but it's our job to give him the right information and let him make the decisions.
Das amerikanische Volk wollte etwas Neues, einen anderen Stil für politisches Management. Und den hat es bekommen, sagt der frühere Trump-Mitarbeiter Mark Short. Sie hätten die Informationen zusammengetragen, der Präsident die Entscheidungen getroffen. Und das ist die zweite Verteidigungslinie des Weißen Hauses. Also gar nicht alles dementieren, sondern Trumps Regierungsstil als Basis seines Erfolgs darstellen. Zum Beispiel dafür, dass die Arbeitslosigkeit extrem niedrig ist. Die USA von hohem Wirtschaftswachstum profitieren. Und damit soll Bob Woodwards Buch zum weiteren Beweis dafür abgestempelt werden, dass die etablierte Allianz von Politik, Wirtschaft und Medien alles tut, Trump zu schaden, dem Präsidenten des Volkes.
Jetzt hat es Frankfurt erwischt. Die Stadt muss ein Fahrverbot für Dieselautos verhängen. Mehr dazu von Frank Angermund.
In Frankfurt wird es ab dem kommenden Jahr Dieselfahrverbote geben, damit die Grenzwerte für Stickoxide eingehalten werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Wiesbaden entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte das Land Hessen verklagt, den Luftreinhalteplan für Frankfurt fortzuschreiben. Das Land Hessen muss den neuen Luftreinhalteplan zum 1. Februar 2019 fertiggestellt haben. Ab diesem Tag dürfen dann keine Diesel mit Euro 4 Motoren und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 mehr in einer noch festzulegenden Zone fahren. Ab dem 1. September gilt dies dann auch für Diesel der Klasse Euro 5. Der vorsitzende Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, dass das vorgeschlagene Konzept des Landes Hessen zur Luftreinhaltung nicht ausreiche, um die Grenzwerte für Stickoxide in Frankfurt ausreichend zu senken. Außerdem soll auch die Busflotte in Frankfurt mit Filtern nachgerüstet werden. Zudem sollen kostenlose Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand eingerichtet werden.
Und mit diesem Urteil aus Wiesbaden, das die Stadt Frankfurt betrifft, geht das Echo des Tages zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.